Wiederholt wird das in Vers 9. Noch einmal, wirst du wohl angesichts deines Mörders sagen, ich bin ein Gott, da du doch ein Mensch bist und nicht Gott, in der Hand derer, die dich erschlagen? Des Todes der Unbeschnittenen wirst du sterben durch die Hand der Fremden. Denn ich habe geredet, spricht der Herr Jehova. Bis hierher ist die Anrede an den König von Tyrus. So. So, und jetzt? Vers 11. Jetzt sehen wir eine neue Einleitung und das Wort Jehovas geschah zu mir also. Neue Einleitung. Jetzt wird der König von Tyrus als Modell vorgestellt. Wie ist das Modell dem Auftraggeber vorgestellt habe, sage so und so. Und jetzt kommt die Auslegung oder die Übertreibung, ne? Wenn das nur bei Menschen bleiben soll. Ne? Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus. Das ist schon ergreifend wunderbar. Gott freut sich nie beim Sturz eines Feindes, sondern erhebt immer ein Klagelied. Ja, und hier über den ein Klagelied. Es beginnt gewaltig. Der du das Bild der Vollendung warst. Was? Der König von Tyrus. Dass Gott von dem sagt, du warst das Bild der Vollendung. Das ginge noch. Aber was steht im Hebräischen? Richtig, unter Anmerkung A, eigentlich. Halt, nein, H. Der du die Vollendung versiegelt hast. Also, die Vollendung des ganzen Heilsplanes Gottes und der Gedanken des Herzens Gottes wurde versiegelt durch den König von Tyrus. Ist das möglich? Nein. Der du die Vollendung, sprich Gott, bitte. Nicht irgendeine, die Vollendung der ganzen Schöpfung versiegelt hast. Nebenbei heißt das jetzt für uns was? Dass Gott als Satan schirmender Cherub war und ihm die ganze Betreuung der ganzen Schöpfung allein übergeben hatte. Bitte, Versuchung Satans gegenüber Jesus führt ihn auf einen sehr hohen Berg, zeigt ihm in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit und sagt, das alles ist mir übergeben. Bitte. Und ich verleihe es an, wen ich will. Du brauchst nur von mir niederzufallen und es ist alles dein. Steht dir alles zur Verfügung. So. Hat Jesus das gesagt, ja, du lügst nicht an? Nein. So ist es. Im Gegenteil, er sagt, ja, bitte, es gibt nur eines, du sollst nur einen anbeten, Gott und sonst niemand. Den wahrhaftigen Gott. So. Der du die Vollendung versiegelt hast. Das heißt, jetzt schenkt Gott uns Einsichten und Blicke in Vorgänge, Anfang der Schöpfung, ne? Die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschenherz gekommen sind. Ne? Hat Gott, nachdem er ihm die Verwaltung des ganzen Weltalls übergeben hat, ihm Einblick gegeben in den Heilsplan Gottes bis ans Ende, bis zur Vollendung, und er durfte ein Siegel aufdrücken. So sei es. Ist das etwas? Welches Ohr hat das gehört? Welches Auge gesehen? In welches Menschenherz ist das gekommen? Ja. Wenn man so dumm ist und allem glaubt, was geschrieben steht. Dann geschieht es. Weiter. Voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. König von Tyrus, ja. Ja. Wenn, wie soll ich sagen, ein hochgestellter Mensch, nicht? Ein anderer König, das zum König von Tyrus gesagt hätte, gut, ne? Aber wenn Gott das sagt, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit, du warst in Eden, dem Garten Gottes, der König von Tyrus. Was meinst du, Willi? Ja, der hat wunderbare Parkanlagen gebaut da, in seiner Halbinsel, Tyrus, nicht? Beim Modell muss ja einigermaßen etwas Übereinstimmendes mit der Wirklichkeit vorhanden sein. Du warst in Eden, dem Garten Gottes, aber war der dieses Wesen in Eden, dem Garten Gottes? Ja, da brauchen wir ja gar nicht lange zu fragen. Sogar nachdem er gefallen war, hatte er noch Genehmigung vorgekommen, in den Garten Eden zu treten, wo Adam und Eva waren. Aha. Allerlei Edelgestein war deine Decke. Und jetzt werden von den 12 Edelsteinen, die auf dem Brustschild des Hohen Priesters sind, werden 9 genannt, genau, 9 von den Edelsteinen. Und für die 3 fehlenden heißt einfach und Gold. Und Gold. Und das sind die 3 Stämme, Ephraim, Manasse und Benjamin. Das sind die Söhne des Josef, also die Söhne der Rahel, Gold. Dann geht's weiter. Das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen war bei dir. Wann? An dem Tage, da du geschaffen wurdest. Wann wurde der König von Tyrus geschaffen? Wann? Der wurde vom Weibe geboren wie ein anderer Mensch. Ne? Naja, ich dachte, der du ein Mensch bist. Wollte er vorgestellt. Aha. Aber wurde Satan geschaffen? An einem bestimmten Tag. Ja. Und was war er da? Der Geehrte, der die Ehre hatte, die Vollendungsgedanken Gottes zu versiegeln, zu bestätigen. Ja. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurden sie bereit, also Musik, ne? Instrument, auch, wenn wir die mal hören werden. Ne? Du warst ein schirmender, gesalter Cherub. Jetzt wollen wir beim König von Tyrus hängen bleiben, immer noch. Unmöglich. Und ich hatte dich dazu gemacht. Also zu was? Wie hat Gott ihn geschaffen? Nicht nur zu einem Cherub, ne? Das würde schon reichen, nicht nur zu einem schirmenden Cherub, sondern zu einem schirmenden Gesalten. Das heißt, zu einem Christus hat er ihn gemacht. Ne? Gesalt heißt Christus. Messias. Zu einem schirmenden Messias, Christus, habe ich dich gemacht. Ne? Und jetzt noch festhalten wollen, Gott hat Satan als Satan geschaffen. Du warst auf Gottes heiligen Berge, König von Tyrus. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Menschen werden bezeichnet, verglichen mit Holz oder Ton gebildet. Geistwesen werden verglichen mit Steinen oder Metallen. Sie, die eisernen Engelheere um die Erde, werden sich vermischen mit dem Samen der Menschen. Die eisernen, ne? Vermischung zwischen Eisen und Ton haben wir ja. Ne? Die eisernen sind Geistwesen und die irdenen Tönernen sind Menschen. Vermischung zwischen wieder Engelwesen mit Menschen. Du wandeltest inmitten feuriger Steine. Das sind Geistwesen, die Steine. Ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, auch ein Geistwesen? Der Herr, der Geist. Gott ist Geist. Also, inmitten feuriger Steine, was heißt das Hebräisch, feurig? Seraphim. Seraphim heißt der Feurige, Seraphim die Feurigen. Mit die feurigen Steine. Er wandelte inmitten feuriger Steine. Vollkommen warst du in deinen Wegen, bitte. Von dem Tage an, da du geschaffen worden bist. Ah. Also in den, wie war es von Anfang seiner Schöpfung an, war er vollkommen sogar in seinen Wegen. Und jetzt kommt ein Biss. Nicht nur Unrecht an dir, sondern in dir gefunden worden ist. Durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Aha, Handel an und für sich in Ordnung. Bitte? Sie kauften und verkauften, ist das Handel. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, heirateten, ließen sich verheiraten, bauten und pflanzten. Alles normale Dinge, gemeinsamer Nenner von allen Stücken, heißt aber Hochkonjunktur, Wohlergehen, paradiesische Zustände. Als Lot sich umschaute, um die günstigsten Weidegebiete für seine Schafherden zu bestimmen, ne, auf die, den Hinweis Abrahams, schaute er die ganze Gegend von Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte und siehe, wie Eden der Garten Gottes. Aha. Und was kam dann raus? Nicht? Sogar als Lot noch Stadtrat von Sodom geworden war. Nicht? Wie Eden der Garten Gottes. Das heißt, wenn alles einer gefallenen Menschheit paradiesische Zustände gesichert werden, nicht? Dann ist was garantiert? Nicht? Dass es kommt wie in den Tagen Noahs, Vermischung zwischen Steinen und Ton, zwischen Eisen und Ton, erstens, und Sodom und Gomorra. Ne? Das kommt dann. Also durch die Größe deines Handels wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Bitte, das Innere des Geschöpfes ist seine Sache. Ne? Das ist das. Entwürfe des Herzens, gell? Das Schriftchen. Dein Inneres mit Gewalt hat erfüllt und du sündigtest. Also wie kam Sünde zustande? Durch Überhebung des Herzens, Überheblichkeit des Herzens und Gewalttat im Inneren. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg und habe dich und jetzt im gefallenen Zustand ehrt ihn Gott immer noch wie? Ich habe dich, du schirmender Cherub, immer noch schirmender Cherub angeredet, vertilgt aus der Mitte der feurigen Steine. Also die Gegenwart, ständige Gegenwart und Thron Gottes ist ihm genommen und im Paradies Gottes. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Aha. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht, wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden oder auf die Erde geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten, in der Unrechtlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Ich komme zurück auf den Hinweis. Wo ist denn ein Cherub aufgestellt von Gott? Nicht im Vorhof und nicht im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten. Deine Heiligtümer, das Allerheiligste und das Heiligtum, Vorhof, alles, hat er entweiht. Durch seine innere Überheblichkeit oder Überhebung. Darum habe ich aus deinem Innern ein Feuer ausgehen lassen, welches dich verzehrt hat. Und ich habe dich zu Asche gemacht auf der Erde von den Augen aller derer, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden, bis dahin auf ewig. Also Modell wird angesprochen und was wir im Psalm 82 lesen, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle, die Angeredeten, Götter, Mehrzahl von Gott. Und unser Gott ehrt ja Satan und Teufel genannt, Diabolos. während dem ganzen gegenwärtigen Zeitalter immer noch mit er ist der Gott, der Theos, genau das gleiche Wort wie Gott. Unser Gott, sagt er, ist noch der Gott und Fürst und Achon dieses Zeitalters. Bitte. Und im Psalm 82 lesen wir, ihr Götter, ihr Söhne des Höchsten auf der Ebene der Schöpfung. Zu keinem dieser Söhne Gottes des Höchsten hat er gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er hat zu allen gesagt, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, aber als Werk meiner Hände, auf dieser Ebene. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, hat er nur zu einem gesagt, zu Jesus Christus. Und durch Jesus Christus hat er alles geschaffen. Durch die Hand Jesu Christi hat er ja auch die Götter und die Söhne des Höchsten geschaffen. So liegen die Dinge. Also, jetzt haben wir im Propheten Hesekiel noch eine ganze Reihe von Beispielen, da ist zum Beispiel, schlagen wir noch schnell auf, Hesekiel 31, und schon spricht zu dem Pharao, dem König von Ägypten, wem gleichst du in deiner Größe? Zuerst wieder ein irdischer Vergleich zum König von Ägypten, Pharao. Siehe, Assur, also der König von Assyrien, war was? Eine Zeder auf dem Libanon. Gut, feiner Vergleich, mit schönen Zweigen. Ein Schatten des Dickicht und von hohem Wuchs. Und sein Wipfel war zwischen den Wolken. Die Wasser zogen ihn groß, die Flut macht ihn hoch. Und jetzt lesen wir weiter. Vers 8. Die Zedern im Garten Gottes verdunkelten ihn nicht. Das ist Pharao für uns, nicht? Ist Pharao auch ein Schattenriss auf Satan? Nein, nur von anderer Seite. Mit anderen Charaktereigenschaften, nicht? Die Zeder im Garten Gottes verdunkelten ihn nicht, Zypressen kamen seinen Zweigen nicht gleich und Platanen waren nicht wie seine Äste. Kein Baum im Garten Gottes kam ihm an Schönheit gleich, bitte. Stimmt's mit Hesekiel 37 überein? Ne? Nur jetzt, nicht nur der König von Tyros ist ein Modell für Satan, der Pharao ist ein Modell für Satan, der König von Assyrien, das sind ja alles Feinde Israels, ne? Modell von Satan. Genauso wird Jesus Christus nur mit einem Modell im Alten Testament verglichen. Ne? Oder ist schon Abel ein Bild auf Christus? Ist Henoch ein Bild auf Christus? Ist Josef ein Bild auf Christus? David und. Und noch einmal, und je dunkler die Schattenseiten, die Schattenrisse, umso heller offenbart uns der Geist Gottes die Strahlkraft des Sohnes Gottes, Jesu Christi, oder die Unheimlichkeit des gefallenen, schirmenden Cherubs. Und die Mannigfaltigkeit, die ungewaltigen Fähigkeiten. Jetzt, wenn wir schon dran sind, dann bleiben wir noch da und schlagen noch hier auf in den letzten Kapiteln. Jetzt, wir wissen ja, Gott wählt nicht nur Menschen als Schattenrisse, Schattenmodelle, wie wir sagen wollen. Gott wählt auch Tiere. Wählt er Tiere für Christus? Ist der Löwe aus dem Stamm Juda ein Tier? Also als Bild, jawohl. Ist ein Lamm? Ja, und so weiter. Ist aber auch Satan durch Tiere dargestellt? Der gleiche Löwe. Ne? Und so weiter. Der Adler. Die Flügel ausgerissen werden. und so weiter, weil Gott auch botanische Elemente, um Christus darzustellen. Der ist dann der Baum des Lebens. Der Baum, der in der Mitte des Gartens war. Und da war ein Baum daneben, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Das heißt, Satan, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, war die Gegenwart Satans dargestellt. Und deshalb hatte Satan Interesse, dass Adam und Eva von diesem Baum, das heißt, das, was er zu servieren, zu präsentieren hat, aus seinem Innern, dass sie das genießen, dass sie das essen. So. Also, auch aus dem Steinreich, aus den Metallen, bitte. Die ganze Schöpfung hat Gott geschaffen, um unseretwillen, damit wir die jetzt noch für uns unsichtbaren Gottesherrlichkeiten und zukünftigen Heilstaten Gottes, die wir jeder vorerst weder sehen noch verstehen könnten, dass wir an diesen Schattenrissen und Modellen diese Dinge, die kein Ohr gehört hat, kein Auge gesehen, keines Menschenherz gekommen sind, dass unsere Ohren das hören können, unsere Augen das sehen können und unsere Herzen verstehen können. Hat Gott alles in der ganzen Schöpfung vor unsere Augen hingestellt, so, um am Sichtbaren die unsichtbaren Gotteswerte sehen und verstehen werden zu können. Also jetzt zu Hiob. Kapitel 40. Ein Tier wird von Gott beschrieben. Vers 10. Kapitel 40. Sieh doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er frisst Gras wie das Rind. Sieh doch, seine Kraft ist in seinen Lenden und seine Stärke in den Muskeln seines Bauches. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Die Sehnen seiner Schenkel sind verflochten. Seine Knochen sind Röhren von Erz und seine Gebeine gleich Barren von Eisen. Und jetzt, ja, wo haben wir in der Zoologie ein solches Tier? Ja. Man sucht nach einem, meinetwegen Nilpferd oder Krokodil oder sowas. Aber was da? Keines hat Knochen von Eisen und so weiter und so weiter und so weiter. Ist wieder übertrieben, nicht? Da sieht man, die alten Frommen haben sich halt das leisten können, nicht? Solche Dinge zu übertreiben und dann sagen da die Frommen, das sei jetzt Gottes Wort, nicht wahr? Na bitte, bitte. Und jetzt kommt das Wort in Vers 14. Und wohl uns, wenn wir das lesen können. Er, dieses Tier, Modell nur, jetzt wieder Satan vor uns. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Ich stelle die Parallelfrage, wer ist der Erstling des Weges Gottes, nicht der Wege? Wer ist der einzige Weg Gottes? Derjenige, der sagen konnte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aha. Aber hier geht es nicht um Christus, sondern um jemand, der zum Verwechseln ähnlich ist. Das ist auch ein Anfang. Im Anfang war das Wort, das Christus. Christus ist das Wort. Er, der jetzt hier gemeint ist, er ist der Erstling der Wege Gottes. Als Gott mit seinen vielen Geschöpfen viele Wege ging, was haben wir gelesen in Hesekiel 38? Wie war er in den Anfängen seiner Ehe?
Vollkommen.
Aha. Mit der Schöpfung der vielen Geschöpfe begannen die vielen Wege Gottes. Wir haben ja, du bitte melde dich, eine Kassette, Thema,
die Wege Gottes.
Die Wege Gottes. Er ist der Erstling der Wege Gottes. Der ihn gemacht hat, hat ihm sein Schwert beschafft. Jetzt, na bitte, was ist ein Schwert? Ein Schwert sind die Aussprüche, die der betreffende Schwertinhaber nicht. Die Aussprüche Gottes, so müssen wir lesen. Nicht das Wort Gottes, nicht Logos, sondern Rema Gottes. Die Aussprüche Gottes sind schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Aussprüche Gottes. Und Gott hat den Satan, ich lese jetzt das Wort, er ist der Erstling, das Wort Erstling auf Hebräisch. Er ist der Reschit der Wege Gottes. Wie fängt unsere Bibel an, Hebräisch? Bereshit. Bereshit. Wer ist das? Ja, ich bin der Anfang, stellt sich Christus vor. Der Echte. Aber er ist nicht der Reschit des Weges Gottes, sondern der Reschit der Wege Gottes. Jetzt sind schon die Geschöpfe vor unsere Augen hingestellt. Das heißt, er war wirklich nicht nur als schirmender, gesalter Cherub geschaffen worden, sondern er war gleichzeitig noch das erste aller Geschöpfe, das aus der Hand Gottes, die Hand Jesu hervorging. Der Reschit, der Wege Gottes. Wieder mit Christus zum Verwechseln. Ne? Vielleicht abschließen. Kapitel 41 wird ein Anlein. In Kapitel 40 wird ein anderes Tier vorgestellt. Das beschreibt die Schrift auch näher noch, wie Behemoth auch. Leviathan, Vers 20. Leviathan. Beschrieben, unmögliches Tier auf unserer Erde. So wie es beschrieben wird, genau wieder. Ne? Wieder übertrieben. Und jetzt lesen wir vielleicht, ja, nur schnell Vers 15 begreifen. Sein Herz ist hart wie Stein und behaart wie ein unterer Mühlstein. Ja, aber jetzt. Vers 24 und 25, die beiden letzten Verse. Auf Erden ist keiner ihm gleich. Ihm, der geschaffen ist, ohne Furcht. Ah, also. Jetzt haben wir, wie er geschaffen wurde. Ne? Geschaffen wurde er, erstens als Erstling aller Geschöpfe Gottes, als schirmender gesalbter Cherub wurde er geschaffen, ne? Im Garten Gottes. Im Hause, in den Heiligtümern Gottes und so weiter. So. Und jetzt kommt noch ein Attribut, mit welchem Vorteil wurde er noch geschaffen? Wir haben in der Weltgeschichte einmal von einem, ich weiß nicht bei welchen Kämpfen der Eidgenossen in Italien, glaube ich, da war die Rede von einem Chevalier sans peur et sans reproche.
Bitte Kassette wenden.
Wir haben in der Weltgeschichte einmal von einem, ich weiß nicht bei welchen Kämpfen der Eidgenossen in Italien, glaube ich, da war die Rede von einem Chevalier sans peur et sans reproche. Das heißt, von einem Ritter ohne Furcht und Tadel. Wer von uns möchte nicht so ein Ritter sein? Willi, ne? Ritter ohne Furcht und Tadel. Ne? Ja. Und wir wären auch gern schon so weit, nämlich in der Liebe vollendet, die Furcht, jede Furcht ausbreitet. Ne? Jetzt gibt es aber noch eine Furcht. An der hat der Herr Jesus besonders wohl gefallen. Und das ist die Gottesfurcht. Ja. So. Jetzt, der geschaffen wurde, und du, der du geschaffen worden bist, ohne Furcht. Das heißt, für alle Geschöpfe, wir alle wären froh, wir müssten uns nicht fürchten vor allem. Wir wären ohne Furcht. Ne? Und jetzt sage ich, wage ich zu sagen, etwas, sagen wir mal, Positives für die Beurteilung im Endgericht Satan gegenüber. Satan, da hat Gott zum Glück nur einem Wesen diesen erwünschten Vorteil schöpfungsmäßig gegeben, dass er keine Furcht kennen kann, ne? Ohne Furcht. Zum Glück nur einem, ja. Wohin das führt, den Beweis haben wir. Ne? Wer sich nicht fürchten kann, wer keine Gottesfurcht kennt, ne? Das ist für mich die Antwort auf die jahrzehntelange Herzensfrage bei mir, Herr, hilf. Wie ist es möglich, dass nun ein Geschöpf aus deiner Hand hervorgegangen ist? Du, Gott, der du bist und wie du bist. Ein Geschöpf, nicht nur sein Leben lang wie ein Mensch, sondern Zeitalter lang, während Äonen, während Ewigkeiten, ne? Zerstören, morden, fluchen, lügen und alles Widergöttliche mit einer Raffinesse und einer Klugheit und so weiter ohne Unterbruch durchführen kann. Wie ist das möglich? Hier ein Hauptteil der Antwort hier. Er, der geschaffen wurde, ohne Furcht. Das heißt, der hat sich etwas vorgesetzt, das möchte ich, Gott hat das erforscht, gekannt, genehmigt ihm, es gelingt ihm und setzt sich durch, also wie wir sagen, über Leichen hinweg und über alles, über Gott und alles hinweg. Er setzt, erhöht sich über alles, was Gott heißt, lesen wir dann bei Antichristen und so weiter. Ohne jedes Bedenken, ohne jede Furcht, ohne Furcht und Tadel noch, nach seiner Meinung. Ist alles recht, was mir recht ist, nicht? Und so weiter. Was ist für recht? Was mir nützt, ist recht, nicht? Und so weiter. Aha. Er, der geschaffen ist, ohne Furcht. Und jetzt, Vers 25 noch. Alles Hohe sieht er an. Und Gott, wie macht Gott? Hm? Unser Gott wohnt in der Höhe und auch noch wo? Bei dem, der zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist. Ja. Alle Elenden, alles Elend sieht unser Gott an. Aber nicht nur das, alles Hohe sieht er an. Er ist König über alle wilden Tiere. Ja, zum Glück haben sie wieder den Hinweis gemacht, unter E, Anmerkung, Kapitel 28, Vers 8. 28, 8. Denn die wilden Tiere wieder, jetzt Anmerkung, eigentlich, wörtlich, die Söhne des Stolzes, aha, sieht er an. Er, Satan, sieht alle Söhne des Stolzes an. Also, das sind seine Söhne. Alle, die bereit sind, sich über alles zu erheben, über Gott und alles Göttliche, sich zu überheben und sich über alles hinwegzusetzen, mit denen hat er Gemeinschaft. Warum? Er ist geschaffen ohne Frucht. Und jetzt alles, was hoch ist und noch höher und noch höher. So. Also. Woher wussten Kain und Abel, dass sie Opfer waren? Antwort, das kommt aus der Überlegung ihrer Herzen. Der Fall ist geschehen. Sie sind aus dem Paradies getrieben. Ne? Mhm. Sie wussten von erster Quelle, von den Eltern her, ne? Wieso es so weit kam. Und jetzt kommt bei ihnen ja, die Leistung, ne? um den Schaden wieder gut zu machen. So. Ja. Also aus den eigenen Überlegungen. Ja. Gott. Und die alle Überlegungen des Herzens eines gefallenen Menschen sind von Gott nur böse. Die Opferbereitschaft bei Kain und Abel als Mensch. Bei Abel ist die Opferbereitschaft, die Gesinnung die, also nicht ein minderwertiges Wesen kommt in Frage. Bei Abel war die Überlegung ein lebendiges Wesen. Blut. Also, er opfert ein lebendiges Wesen. Nicht? Als Überlegung. Und da hat Gott bei Abel das eine gefunden, dass er, Abel, Gott suchte. Gott suchte. Denn wir haben ja die Verheißung, böse Menschen verstehen das Recht nicht, die aber Gott nur suchen schon von Herzen, verstehen alles. Also dieses, das war kein Wissen, das einfach schon da war, sondern ein Produkt, eine Folge ihrer Herzensüberlegungen. Wir sind schuldig geworden, ne? Wir sind schuldig geworden. Was können wir tun auf diese Weise?
Weiteres Band leer.